Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, am Start bist. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, diese Worte gerade wieder ins Mikrofon sprechen zu können. So, es war zwar effektiv nur 2 Wochen Podcast-Pause, aber hinter den Kulissen hat es halt echt schon seit einer Weile stagniert. Einfach bedingt durch die Situation gerade. Die Motivation hat so gefehlt. Es war nicht möglich, Gäste zu treffen. Aber es wird wieder alles normaler, Mann. So, ich habe Folgen aufgenommen, Content kommt und ich freue mich einfach, hier wieder Sachen hochladen zu können. So, bisschen back to normal. So, ey, Leute, ich freue mich einfach. So, oh, mir geht's gut und ich hoffe, dass es dir auch gut geht. Und ich will eigentlich gar nicht lange drum rumreden. Ich würde dir gern jemanden vorstellen. Den Ferdinand, jemand, den ich vor kurzem erst kennengelernt habe, über einen gemeinsamen Freund. Und mir war von Anfang an klar so, ey, da würde ich gerne Podcast-Folge drüber machen, über diesen Menschen und über die ganze Thematik, die er so mitbringt. Denn Ferdinand schreibt. Er schreibt Gedichte, Kurzgeschichten, hat schon an einem Roman gearbeitet, hat für Weiß Artikel im Internet geschrieben und der Typ schreibt einfach gerne. Und ich finde, das ist so schön und ich finde, es verdient einfach gehört zu werden, wenn jemand mit 21 Jahren sagt, ich schreibe und ich möchte damit mein Geld verdienen. Da stellt sich bei mir halt dann immer sofort die Frage, ey, warum? Was steckt dahinter? Und genau aus diesem Grund haben wir uns an einen Tisch gesetzt und einfach ein bisschen gequatscht. Wir haben über so viele verschiedene Themen geredet, angefangen hat die Folge tatsächlich mit einem Gedicht, was er selber geschrieben hat und die Folge endet auch mit einer Kurzgeschichte, die er geschrieben hat. Zwischendrin gibt's ganz viel Quatschen über Autoren, über Selbstzweifel, über das Schreiben im Allgemeinen, über die Sinnlosigkeit des Lebens. Also es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Was mir mit dieser Folge einfach wichtig war, dass Gedichte vielleicht doch cool sein können, dass Lyrik und Poesie keineswegs veraltet und für langweilige Menschen sind, sondern da steckt super viel drin und vielleicht gibst du dem Thema einfach nochmal eine Chance. So, das war so mein Hintergedanke dieser ganzen Podcast-Folge. Und ich würde sagen, an der Stelle sage ich jetzt einfach nicht mehr allzu viel, sondern ich würde Ferdinand jetzt einfach die Bühne geben und er fängt mit dem ersten Gedicht an. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis später.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Keine Ahnung mal wieder. Leben und leben lassen. Fette Leiber und enge Jeans am Alex und Wahnsinn, kreischende Stimmen und immer zu wenig. Ich verzehre mich nach Glühwein, denn alles glüht hier. Angeheizt, seit sie verlassen wurde, und sie trinkt und ich trinke. Überall Menschen, deren bunt glitzernde Lichter mehr verheißen, als sie halten. Im blassen November hunderte blasse Gesichter. Keine Ahnung, mal wieder. Die Gedanken verfliegen, fliegen auf wie ein Schwarm schwarzer Krähen. Es gibt zu viele Ärsche und zu wenig Sinn. Leben und leben lassen. Ein müdes Zahnrad dreht sich weiter. Ein müder Mensch dreht sich höchstens mal eine Zigarette. Innen und außen und glanzloses Glänzen. Müde Krähen, blasse Zahnräder. Mit 20 kann man sich auch schon alt fühlen, wenn man will.
Geil, die erste Frage, die mir so in den Kopf kommt. Ich finde es halt immer voll interessant, wie ist das entstanden? Also als du das geschrieben hast, was ging dir durch den Kopf? Wieso hast du das geschrieben? Ohne jetzt vielleicht zu sehr auf den Inhalt einzugehen. Mhm. Einfach nur so, was war hinter diesem Gedicht?
Also, was man vielleicht ein bisschen auch raushört, ich war irgendwann Ende November im Alex. Es war überall die Weihnachtsbuden schon aufgebaut, dieses ganze Getummel. Und ich hatte das Gefühl so, was machen die Leute eigentlich hier? Ja, die trinken ihren scheiß Glühwein, die stehen rum und überall so hohles Lachen. Ja, alle sind so irgendwie aufgedreht und so aufgeheizt, so künstlich irgendwie. Und ja, diese Emotion, dass irgendwie einfach die Leute hier ihr Leben irgendwie verleben auf eine Weise, dass ihnen gar nicht bewusst ist, die ihnen gar nicht bewusst ist. Das fand ich so krass, dass ich das einfach aufschreiben wollte direkt. Und da ist dann irgendwann dieses Gedicht draus entstanden, aus diesen Gedanken dort.
Hilft dir das? Also hast du so das Gefühl, dass du durch das Aufschreiben irgendwie das selber verarbeitest? Oder also wieso hast du dieses Bedürfnis, das aufzuschreiben? Also was ist es, dich zu befreien oder dich der Welt mitzuteilen? So was ist dieses Schreiben für dich?
Ja, irgendwie beides. Sich befreien und sich irgendwie selbst ausdrücken hat schon irgendwie Anteile davon. Aber im Endeffekt kann man das nicht so generalisieren. Das ist jetzt nicht so irgendwie eine reine Selbstreflexion oder so, weil dann könnte ich ja auch Tagebuch schreiben und würde es nicht irgendwie in so eine Form machen. Es ist irgendwie auch noch ein bisschen mehr als das, im Sinne von, dass ich dann halt auch, dass ich eigentlich unglücklich wäre, wenn ich es nicht machen würde. So.
Krass, sowas hast du ja eben schon ein bisschen angedeutet, dieses, warum unglücklich? Ist es dann, weil du das Gefühl hast, das, was in dir brodelt, geht dadurch verloren, dass du es nicht aufschreibst? Ich finde das voll interessant.
Boah, schwere Frage. Das mit dem, also was du ja eigentlich quasi gesagt hast, ist, dass man sich irgendwie auch auf eine Weise verewigen will, dass man irgendwie was will, dass was von einem bleibt. Und das habe ich auch auf jeden Fall, so diese Gedanken. Ich meine, viele Autoren oder was auch immer, Schreiber, wollen das ja sich irgendwie in diese Reihe einreihen von den ganzen großen Autoren oder sich verewigen wollen, dass auch nach ihrem Tod irgendwas bleibt. Und das kann ich halt voll verstehen. Gute Frage, wirklich.
Nee, ich finde, dieser Gedanke an sich ist ja, ich habe den zum Beispiel auch, ich sage zum Beispiel für mich auch, dass mein Leben nicht mit meinem Tod vorbei sein soll. Also so deep oder krass, wie das klingen mag, aber ich sag mir, so die ganze Zeit, die ich jetzt hier habe, um irgendwie zu machen, zu sein und zu kreieren, die will ich nutzen, um dafür zu sorgen, dass ich, nachdem ich, ich finde das halt so schade, wie viele Leute mit ihrem Tod einfach weg sind. Es gibt dann vielleicht noch das Grabmal oder so, dann bringt da auch vielleicht noch irgendwie mal ein Angehöriger Blumen hin, aber dieser Mensch lebt nicht weiter. Ich habe zum Beispiel so eine Zeitschrift, und die haben Bob Marley analysiert. Bob Marley hat letztes Jahr noch, oder beziehungsweise seine Familie, 20 Millionen Dollar mit seiner Musik verdient. Einfach so, weißt du, dieser Typ ist seit Jahren tot, aber er lebt trotzdem weiter. Und ich finde so, das hat voll was Magisches. Also irgendwie nicht mehr da zu sein, aber trotzdem noch da zu sein.
Auf jeden Fall. Wobei, ich denke mir mal zwei Sachen dazu. So einerseits auf jeden Fall, weil das ist letztendlich, was Kultur bedeutet. Kultur ist das, was irgendwie weiterlebt. So. Auf der anderen Seite, auch bei Bob Marley, auch bei, keine Ahnung, wem auch immer, man berühmten sich vergleichen mag, Hemingway oder so, auch die werden irgendwann vergessen sein, in der letzten Konsequenz. Das muss man sich halt dann auch wieder klar machen. Und ich glaube, deswegen sage ich auch immer so, alleine aus dem Grund, ich will mich irgendwie verewigen, ich will das, was bleibt, würde ich halt eben auch nicht schreiben. So.
Ja, aber du würdest sagen, es ist so ein Teil,
ja,
der irgendwie schon mitschwingt. So, ne?
Ja, es hat schon irgendwie einen Teil davon.
Schreiben, um vielleicht so, kannst du, was ist Schreiben für dich? Kannst du das irgendwie so ganz, wenn man das so einem Kind erklären würdest? Und dich, also ich quasi jetzt ein Kind wäre und du müsstest mir erklären, warum schreibst du?
Ich könnte jetzt so die leichte Antwort nehmen und sagen, ja, das ist ein Job, da kann man um 12 Uhr mittags aufstehen. Das ist total okay. Aber Schreiben, ich glaube, da haben sich sehr viele Leute schon mit befasst und im Endeffekt geht es immer darum, Dinge irgendwie zu verewigen, Dinge aufs Papier zu bringen, für die man, wo man das Gefühl hat irgendwie, dass die auch andere Leute bereichern, im Sinne von oder die bewahren etwas auf, konservieren irgendwas. Also oft zum Beispiel schreibe ich über Erinnerungen oder Dinge, die mir auch auf irgendeine Weise selber passiert sind, die angelehnt sind an was mir passiert ist. Und dann ist es einfach so, die Wahrheit zu sagen, sie irgendwie in die Welt zu geben, dass die Welt vielleicht irgendwie was daraus lernt, also die Leute, die das lesen, hoffentlich irgendwann, weil es ist super schwierig, irgendwie was Konstruktives mit seinem Leben eigentlich zu machen, weil klar, man kann irgendwie ein Haus bauen, eine Familie gründen und so weiter und ein glückliches Leben führen, aber das ist dann halt immer in einem sehr kleinen, begrenzten Kreis. Und wenn man darüber hinaus irgendwie Leuten was mitgeben will, dann braucht man halt ein Medium. Und für dich ist es halt, wie wir auch vorhin schon mal kurz gesagt hatten, so ja, der Podcast, dass du halt Leute erreichst, Leute begeistern kannst. Und für mich ist es halt das Schreiben, hoffe ich zumindest, dass wenn das halt Leute hören, wenn das Leute lesen, die halt irgendwie was davon bekommen, was sie sonst in ihrem Leben nie finden würden. So, weil sie diese Erfahrung nie machen können oder einfach an einem anderen Ort sind und trotzdem halt das nachempfinden können, was ich halt empfunden habe, als ich es aufgeschrieben habe.
Gefühle transportieren.
Ja, im Endeffekt schon.
Ja, ich finde das, so, gerade wie du es gesagt hast, wo wir müssen Anton einen Shoutout geben, so
ja,
der Grund, warum wir heute hier sitzen. Durch seine Fotos einfach so dieses, man kann halt wirklich Gefühle weitergeben. Und ich finde, das ist so faszinierend, wenn du zum Beispiel, ich glaube, das funktioniert im Negativen wie im Positiven, aber wenn du jemanden wirklich, wie wir es auch gerade schon gesagt haben, viele Leute, die das hier vielleicht gerade hören, werden dich nie kennenlernen. Aber vielleicht einfach nur durch den Text, den du am Anfang vorgelesen hast oder das, was auf deiner Webseite ist oder was in Zukunft entsteht, du kannst diesen Mensch so ein bisschen beeinflussen in der Situation, wo er deinen Text liest. Und ich finde, das ist so, das verbindet uns irgendwie als Menschen so krass.
Ja, das wäre sozusagen der heilige Gral. Also ich glaube, das ist fast wie so im Lotto zu gewinnen, übertrieben gesagt, dass wenn halt andere Leute was von dir lesen oder was von dir hören und sich davon inspiriert fühlen und davon irgendwie was mitnehmen können, so, weil ich meine, wir alle machen so unterschiedliche Erfahrungen, sind an so unterschiedlichen Orten und so, haben andere Weltsichten. Das ist halt krass, dass trotzdem so verschiedene Leute irgendwie dann auf einen Nenner kommen oder halt sich gegenseitig was mitgeben könnten durch ein bestimmtes Medium, was halt Kunst sein kann.
Das finde ich ist auch ein mega krasser Punkt. Allein wie viele unterschiedliche Leute angesprochen werden. Wenn du sowas zum Beispiel vorliest, du kannst quasi, wenn man von diesem Gesellschaftsdenken ausgeht, jeder Mensch kann sich dadurch angesprochen fühlen, weil jeder auch da anders vielleicht drauf blickt und so. Ich finde das so interessant, wie gleich wir halt am Ende des Tages alle irgendwie sind. Und natürlich hast du Sachen, die vielleicht die eine Zielgruppe eher ansprechen als eine andere, aber jeder findet sich ja irgendwo immer wieder, sobald es um Gefühle geht, glaube ich.
Das ist voll krass, dass du das sagst, weil ich habe das irgendwie immer genau andersrum empfunden. Ich habe mir mal so gedacht, wenn irgendwann mal ein paar Leute das feiern, was du schreibst, oder wenn ein paar Leute das wahrnehmen und irgendwie was darin wiederfinden, das wäre schon ein krasser Erfolg, weil ich sag mal, um jetzt mal von der groben Basis des Geschriebenen auszugehen, so das meiste, was ja geschrieben wird, ist halt unterhaltsam. So, das liest man, denkt sich seinen Teil, man empfindet auch Emotionen, aber dann vergisst man es halt auch wieder und lebt sein Leben genauso weiter, wie es vorher war. Und dass man tatsächlich genau an diesen Punkt kommt, also dass man so viel davon wegnehmen kann, dass man sich irgendwie sogar verändert hat als Person, nachdem man es gelesen hat. Das finde ich ist fast, wie gesagt, was super Seltenes, was irgendwie sehr Besonderes für mich wirkt. Weil so mein schlimmster Albtraum als Autor wäre es halt, auf irgendwelchen 5-Euro Bücherregalen im Supermarkt oder so zu landen, weißt du? Ja, kennst du die, voll, wenn man so rausläuft? Ja, und da stehen dann noch so, weiß nicht, das Liebesleben von, keine Ahnung, Karen, weiß auch immer so. Ja. Also halt irgendwelche Romane, die halt dafür ein paar Euro verschenkt werden quasi. Und ich finde es halt super traurig, wenn halt das halt nur so ein reines Unterhaltungsding ist irgendwie.
Ich glaube, dass viele Autoren, dass es gar nicht so krass darauf ankommt, wie du schreibst oder wie es mit allem ist, wie du schreibst, wie du malst, wie du singst, wie du tanzt. Es ist, kannst du den Leuten irgendwie die Sachen weitergeben, die du vermitteln willst? So, oder wie soll ich das am besten sagen? Ich glaube, es kommt auch krass darauf an, wer du bist. Dein Charakter irgendwie. Und wenn sich Leute mit dir identifizieren können, dann sind sie offen für deine Kunst, für das, was du schaffst. Und ich glaube, dann kriegt man auch irgendwie so einen Zugang zu dem Menschen, der das irgendwie erstellt hat, glaube ich.
Was du meinst, ist eigentlich, dass Leute authentisch sind, dass exakt, man sich dann perfekt, an sie hineinversetzen kann. Ja, das ist krass, dass du sagst. Also ein Autor, der zum Beispiel extrem dafür gefeiert wurde, einfach nur, weil er authentisch war, ist halt Charles Bukowski.
Ja.
Weil quasi du liest sein Buch und denkst, aha, das ist so und so eine Figur. Und dann siehst du ein Interview von ihm und du hast das Gefühl, das ist ein und ein eine und die gleiche Person, die da vor dir steht und die in dem Buch vorkommt. So. Und unabhängig jetzt von den Dingen, die jetzt den Figuren passieren, ist das schon sehr krass, wenn man seine eigene Stimme als Autor so sehr gefunden hat, dass man Leuten das Gefühl vermittelt, das sind echte Menschen, das sind Leute, die eigentlich auch in der Realität da sein könnten, so. Genauso. Aber ich glaube, da ist schwer hinzukommen.
Das ist, aber ich glaube, um das weiterzuführen, ist dieses, er hat sich nicht verstellt. Weil ich glaube, das haben mir zum Beispiel viele Leute auch, dass sie Angst haben, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, ich glaube, ich schaffe das so nicht. Und dann rutscht es so in diese kommerzielle Schiene, wo man weiß, okay, wenn ich so schreibe, wenn ich das so und so mache, dann funktioniert das schon irgendwie. Dann liest das vielleicht so die breite Masse, wie so Musik fürs Radio zu produzieren zum Beispiel. Und ich glaube, da kannst du kurzfristig Leute für dich gewinnen und dann vielleicht auch, dass mal ein Buch gelesen wird. Aber beim fünften Buch ist dann vielleicht keiner mehr da. So. Aber wenn du so deinen Weg vielleicht durchziehst und dir selber treu bleibst und deine Sachen so machst, ich glaube, dann kannst du so langfristig auch Leute irgendwie...
Ja, also ich meine, dein Podcast hat ja so das Ding, dass es um die Wahrheit geht, dass man als wahrer Mensch oder mit wahren, ehrlichen Aussagen quasi punkten soll. Und ich glaube, das muss halt auch bei Autoren im Endeffekt sein. Sie müssen irgendwie ihre Wahrheit schreiben, weil was du sagst, so, ich weiß nicht, ob das unerfolgreich ist nach dem fünften Buch. Ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr viel für die breite Masse geschrieben wird und dass sehr, sehr viel auch von der breiten Masse dann gelesen wird. Mhm. Also ich meine, wenn du in Genres wie Krimis oder Fantasy oder Thriller liest, ich will da niemanden irgendwie von abhalten oder so, es ist ja total okay, sich Thriller reinzuziehen. Ich ziehe mir auch gerne mal einen Thriller rein, so ist nicht. Aber du wirst weniger davon mitnehmen, als wenn du halt jemanden liest, der seine Seele, der seine Existenz in irgendein Werk rein ergossen hat und das sein Lebenswerk gemacht hat, ein Buch zu schreiben. So. Das ist ein ganz spannendes Ding, weil es gibt eben auch gerade Autoren, die dann eben ein Buch geschrieben haben, wo sie ihre Geschichte erzählt haben, die sie immer erzählen mussten. Ich will jetzt auch niemanden irgendwie haten, aber der das so gemacht hat. Und danach haben sie weitergeschrieben, weitere Bücher veröffentlicht und die hatten dann nicht mehr dieses gleiche Gefühl. Die haben nicht mehr ihre Story transportiert, weil sie haben dann eben sich irgendwas ausgedacht mit neuen Figuren und so, aber das war nicht mehr ihre Story so richtig. Da hast du diese Stimme nicht mehr so rausgehört.
Ich finde, das ist halt voll krass, weil es halt irgendwie, wenn man rein objektiv da drauf guckt, ist es so, entweder man entscheidet sich dafür, seine Kunst für andere Leute zu machen, oder man entscheidet sich dafür, die Kunst für sich selber zu machen. Das war zum Beispiel mit dem Podcast hier auch so, dass ich habe lange gar nicht gemerkt, dass ich das eigentlich nur für mich mache. Und ich glaube, das ist so dieses, entscheidest du dich für die breite Masse und machst irgendwas, wo du weißt, das könnte vielleicht funktionieren, weil, keine Ahnung, potenziell gesehen stehen 80% der Bevölkerung auf Liebesgeschichten oder so. Ja gut, dann schreibe ich eine Liebesgeschichte. Wenn aber in dir irgendwas schreit, nee Mann, ich muss, keine Ahnung, die Geschichte schreiben, wo ich meinen verstorbenen Sohn auf dem Mond wiederfinde, weil ich mit einer Rakete, was auch immer, aber so dieses, das ist meine Story, so wie du es gerade gesagt hast.
Ja.
Ich glaube, das ist immer, diese Entscheidung muss man für sich treffen. So, mache ich es für mich oder mache ich es für die anderen? Und ich glaube, wenn man etwas für sich macht, dauert es vielleicht länger, bis es Anklang findet, aber wenn es Anklang findet, dann richtig.
Das ist voll cool, weil dieses für sich Schreiben, so deswegen meine ich das, dann ist es ein krasser Zufall, finde ich, oder ein krasses Gefühl, dass halt trotzdem andere Leute das halt feiern und da irgendwie was mit verbinden können und sich da reinfühlen können, weil ich meine, wenn du es extra so geschrieben hast, dass halt viele Leute verstehen und irgendwie was damit verbinden können, dann ist es ja dein Ziel gewesen. Aber wenn du einfach dein Ding machst, wenn du von dir schreibst, irgendwie auf irgendeine Weise, es muss ja trotzdem nicht deine Dinge sein, die dir in Wirklichkeit passiert sind, aber wenn du halt über Sachen schreibst, die irgendwie was mit dir zu tun haben und dann mögen es die Leute trotzdem, dann fühlen sie dir das nach, dann hast du ja erst irgendwie sowas wirklich Wertvolles geschaffen irgendwie. So habe ich das in meinem Gefühl zumindest.
Sehe ich genauso. Ich glaube, wenn man das auf sich selber irgendwie bezieht und sagt, man arbeitet zum Beispiel ein Jahr lang an einem Produkt, an irgendetwas, sei es, was es will, und du steckst ein Jahr dein Herzblut, alles, was du hast, verlierst vielleicht sogar fast irgendwie deine Psyche irgendwie so, weil du kurz vorm Durchdrehen bist, weil dich das irgendwie auffrisst, dieser ganze Prozess. Oder du hast auf der anderen Seite, ich will nicht das runterreden oder so, aber so, wenn man sich hinsetzt und sagt, so ja, ich mache das jetzt einfach, weil ich weiß, es funktioniert. So wie es, ich finde, Musik ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel für. Wenn man sich so jeden Freitag anguckt, was auf YouTube veröffentlicht wird, so diese ganzen Deutschrap-Charts oder so. Und ich glaube, es ist viel mehr wert, wenn du dein Herz ausschüttest, wirklich alles, was du hast, in etwas steckt. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, boah, krass, du hast dadurch vielleicht mein Leben gerade verändert, so. Oder du hast auf der anderen Seite 10.000 Leute, die das lesen, aber keiner schreibt dir irgendwie so wirklich zurück und sagt so, ja, das hat mich jetzt, war okay.
Mega.
Weißt du, das ist so leer.
Weil du es bei Musik ansprichst, finde ich mega das gute Beispiel so. Mir fällt da halt der Rapper Mac Miller ein, so, weil Bro. Er ist einer meiner Lieblingsrapper, einer meiner Lieblingsmusiker. Voll. Und der spricht halt nur über sich so eigentlich. Ja. Er reflektiert sein Leben, er spricht über seine Probleme und so weiter. Und er erreicht damit trotzdem so viele Menschen so. Und wenn du an diesem Punkt bist, als Musiker, als Künstler allgemein, eigentlich egal, was du machst, so, ich sag ja von mir jetzt auch nicht, ich bin Autor, sondern ich schreibe halt einfach nur. Und wenn du dann trotzdem eben es schaffst, Leute damit zu erreichen und zu bewegen, dann hast du es halt eigentlich wirklich geschafft in meinen Augen als Künstler und eben nicht nur als Autor, als Musiker. Das ist für mich so der Unterschied.
Ich würde aber safe sagen, dass wir das alle können. Ich glaube, das Einzige, was uns davon unterscheidet, von den Leuten, die es geschafft haben und die es nicht geschafft haben, ist, sie haben es einfach weiter probiert. Ich glaube, irgendwann, also ich meine, es ist unmöglich, es nicht zu schaffen, wenn du an deine eigene Arbeit glaubst. Jeden Morgen auf, vielleicht nicht jeden Morgen, man kann auch einfach mal liegen bleiben, so. Aber wenn man vielleicht 4 oder 5 Tage die Woche morgens aufsteht und seinen Traum verfolgt, irgendwie seine Arbeit weitermacht, ich glaube, dann ist es, bei manchen Leuten dauert es 20 Jahre, bei manchen dauert es 30 Jahre, manche schaffen es in 2 Jahren oder so. Aber ich glaube, irgendwann, wenn du zu 100% hinter dem stehst, was du tust, wirst du Leute finden, die sich damit identifizieren können. Also so sehe ich die Welt.
Das ist auf jeden Fall eine sehr optimistische Sichtweise, weil ich wäre mir da halt bei manchen Menschen oder bei manchen Dingen gar nicht so sicher. Weil, gerade um es nochmal aufs Schreiben zu beziehen, es gibt so viele Leute, die von sich sagen, ich werde Autor, ich werde schreiben, ich werde erfolgreich, ich werde das geilste Buch 2023 schreiben, ich werde Bestseller-Autor, ich werde 1.000 Millionen Bücher verkaufen, so. Ich übertreibe, aber ich glaube, dass da eben auch noch ein bisschen mehr dazu gehört, als jeden Safe, Morgen
auf jeden Fall, 100%ig. Aber also mein Ding ist einfach nur dieses, so, es ist möglich. Ich glaube, wenn du Arbeit schweißt und du brauchst Glück, du brauchst auch die richtigen Kontakte, so, aber einfach nur dieses dran zu bleiben. Ich glaube, wenn du dran bleibst und deinem Traum hinterherjagst, dann klappt's, Mann. So, weil ich muss mir das ja auch irgendwie selber sagen, weil sonst wird das ja alles auch keinen Sinn machen.
Also ich weiß halt auch gar nicht, ob das so 100% der Punkt ist, ob es dann wirklich klappt, weil ich meine, wenn du halt ein Leben lebst, wo du jeden Tag das machst, woran du glaubst, was du machen willst, wo du von begeistert bist, dann ist es am Ende ja nicht wirklich das Ziel, dass es dann irgendwann erfolgreich ist und dass du damit Geld machst oder was auch immer, sondern dann bist du ja eigentlich schon dabei, weil du lebst ja das. Also dementsprechend, wenn du es für dich selber machst, wo wir vorhin drüber geredet haben, wenn du wirklich für dich selber schreibst, dann kann es dir so ein Stück weit auch egal sein, ob dann in x Jahren auch alle anderen Leute das wirklich feiern oder ob du immer noch der gleiche Dude bist, der deinen Scheiß schreibt. So.
Ja.
Weil wenn du das willst, dann willst du das und dann kannst du auch nicht anders.
Das ist so ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, da können wir uns beide voll krass mit identifizieren. So, wir sind beide Leute, die irgendwie an ihre eigene Sache glauben, an ihr eigenes Potenzial auch glauben.
Mehr oder weniger, sagen wir mal.
Aber du sitzt hier und redest über dich. Also ich finde, das spricht auf jeden Fall schon mal dafür, dass du hast eben was vorgelesen, Alter. Das ist so. Und es ist einfach, so wie du es gesagt hast, wirklich, es ist so wertvoll, wenn man auf einmal merkt, so, ach, man macht ja schon das, was man irgendwie auch liebt. Würdest du sagen, dass du Schreiben liebst auf so eine Art und Weise?
Auf jeden Fall. Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Tage, da will ich schreiben und sitze vor der leeren Seite, so wie es stereotypisch auch man sich vorstellt, so, weißt du, man sitzt alleine vorm Schreibtisch und man sieht nur diesen Cursor auf dem Bildschirm, weißt du, und der blinkt und der blinkt und der blinkt und dir fällt einfach nichts ein, du kannst keinen Satz, kein Prädikat, gar nichts produzieren und quälst dich so lange, bis es irgendwann kommt oder gibst halt auf, und das ist beides voll legitim so. Es gibt halt aber auch genau das Gegenteil, dass du halt einfach komplett im Flow bist. Du bist eingetaucht in deine Welt. Du schreibst eine Story und die führt dich irgendwo hin und du bist selber total begeistert und kannst gar nicht erwarten, rauszufinden, was am Ende dieser Story noch passiert alles. Und wenn du dann fertig bist, dann hast du was in der Hand und du hast was erschaffen, was es davor noch nicht gab. Einfach indem du Wörter aneinandergereiht hast. Und das ist so eins der krassesten Gefühle, die es gibt, so wenn das aus der ganz Tiefe irgendwie kam und so ein rundes, fertiges Ding irgendwie geworden ist. So, dann kann man sich dann halt auch schon mal feiern.
Ich finde, das ist auch voll wichtig, also auch, also stolz auf sich zu sein. Findest du, das geht bei dir gut bei deiner Arbeit, dass du, wenn du irgendwas gemacht hast, Stunden investiert hast, Arbeit investiert, kannst du dich hinsetzen und sagen so, okay, du bist eine geile Sau, krass.
Es fällt mir schon schwer. Ich habe mir mal
irgendwann... Das ist so abgefuckt, Digga. Das ist so abgefuckt. Ja,
ich habe mir irgendwann mal gesagt... Alles gut. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich belohne mich, wenn ich irgendwas Krasses geschrieben habe. Mit Whiskey, Weed und Warren Zevon. Aber so als kleines Ritual, was man einfach immer machen kann, weißt du? Aber die Sache ist die, im Endeffekt, woher willst du wissen, ob das gut ist, was du geschrieben hast? So. Woher weißt du das? Weil du bist du. Du hast da einen persönlichen Bezug dazu. Weißt du, jedes Elternteil sagt über sein Kind, das ist das hübscheste, talentierteste, beste Kind. So fühle ich mich mit meinen Sachen, die ich schreibe. Ich denke mir immer direkt, wenn ich es fertig habe, so, Alter, das ist so genial, das ist perfekt, das ist irgendwie aus meinem Herzblut gekommen. So. Und wenn ich es dann ein Jahr oder sogar zum Teil manchmal nur eine Woche später lese, dann denke ich mir, Alter, wer war dieser Mensch? So, was sind das für Wort so, ja. Und fang an, das zu überarbeiten und kann es halt nicht mehr lieben. So. Also man struggelt da schon ein Stück weit mit und gerade so zu wissen, okay, ist das jetzt gut, was ich geschrieben habe, ist das schlecht? Das muss ich auch zum Teil dann rausfinden, indem ich es dann, weiß nicht, irgendwem vorlese oder ja, irgendwie öffentlich mache, weil erst durch dieses Feedback kriege ich so ein Stück weit auch mit, so wie es eben bei einem anderen Menschen ankommt. Weil sonst bist du ja eben immer in deiner kleinen Bubble.
Voll.
So. Woher willst du wissen, ob das was taugt? So.
Ja, es ist. Ich finde das mega, mega interessant, diesen Prozess einfach des Kreierens und dann das so in die Welt rauszutragen. Aber fällt dir das schwer, wenn du Leuten deine Texte gibst und dabei bist, wenn sie sie lesen? Also wie ist das für dich, wenn jemand anders quasi deine Kunst konsumiert? Ist es so, weil ich habe da zum Beispiel voll das Problem mit. Ich finde das so, ich weiß nicht, fand das immer schon irgendwie schwierig, so im selben Raum zu sein, allein wenn jemand meine Podcast-Folge hört, wenn ich weiß, okay, die Person hört gerade meine Podcast-Folge. Das gibt mir so ein komisches Gefühl,
ja,
wo ich mir denke,
ja,
so,
voll, voll.
Oh.
Ja, das kann ich voll nachempfinden, weil im Endeffekt es ist halt eine doofe Situation. Du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder die Person feiert es und dann schließt sich der quasi an, weil sonst hättest du ja das ja nicht gezeigt. So. Oder die Person sagt halt, ja, ist okay. Und dann merkst du halt schon direkt an dieser Reaktion, eigentlich ist da nicht wirklich das angekommen, was du eigentlich reingesteckt hast, weißt du?
Ja.
Weil das ist eigentlich wirklich die schlimmste Reaktion, die du bekommen kannst, so. Ja, ist okay.
Das ist es noch nett. Viel schlimmer, ja, als wenn die Person so sagen würde, es ist scheiße.
Genau.
Weißt du, dann hast du zumindest so, okay, akzeptiere ich. Aber diese Gleichgültigkeit, die tut, das ist so.
Und
so,
oh. Gerade heute, wo es halt so tausend Sachen da draußen gibt, weißt du, du kannst halt wirklich online gehen, du findest Millionen, ungelogen Millionen gratis zugänglich irgendwelche Stories, die irgendwer geschrieben hat. So.
Ja.
Und wie willst du denn dagegen ankommen? So, weißt du, du bist ja auch nur ein Dude, der schreibt am Ende. So. Du sitzt doch auch nur da und fasst dich irgendwie in Worte. Und wenn du da draußen bist auf diesem Ozean an Zeug, was geschrieben wird, und die Leute sind dann auch noch gleichgültig, so, dann hast du halt eigentlich verloren. Weil wenn du es schaffst, Leute zu bewegen, ja, dann hast du dein Ziel erreicht. Aber wenn sie nichts damit anfangen können, dann tut das natürlich irgendwie auch ein Stück weit weh, weil du wolltest ja irgendwie erreichen, wen auch damit.
Ich glaube, das ist so, meiner Meinung nach, für mich eines der ekligsten Gefühle überhaupt, dieses so egal zu sein. Also einfach so gleich, wie zum Beispiel, wo wir eben über diesen Tod geredet haben, das, stell mal vor, du stirbst und keinen interessiert.
Ja, ich glaube, das ist weit verbreiteter, als man jetzt glauben würde.
Das ist so verbreitet.
Das ist, glaube ich, so der Standard eigentlich. Ja. So, ich meine, dann kommen noch so 5 bis 8 Erbschaftsstreitigkeiten und irgendwer muss sich halt um die Zeremonie, um das Begräbnis kümmern und so. Dann ist das halt so ein bürokratischer Prozess und dann war es so, das
eigentlich
halt so.
Juckt es halt keinen.
Ja, eigentlich, ja. Dann war es das halt. Dann ist das halt eine geregelte Affäre. Und gerade so, das ist zum Beispiel wieder voll das Thema, weißt du, wenn du sowas beobachtest, dann ist es ja irgendwie was einen polarisiert, so ein Thema. Das bewegt einen. Und wenn man dann schafft, das so in Worte zu fassen oder so darüber zu reden, dass halt andere das nachempfinden können, dass andere auch so einen ähnlichen Gedanken entwickeln oder sagen, oder das mit ihrer eigenen Weltsicht und ihrer eigenen Erfahrung vergleichen, dann hast du halt schon super viel erreicht, so.
Ja. Das schwirrt mir die ganze Zeit schon so rum, das hätte ich vielleicht am Anfang mal fragen sollen, aber wann kam das bei dir, dass Schreiben für dich Medium wurde? Oder, also war das schon immer so, dass du das Gefühl hast, ich kann mich hier gut mitteilen, oder ist es erst so in den letzten Jahren entstanden?
Also, dass ich viel schreibe und auch so aus einem höheren Anspruch irgendwie, also quasi, dass ich mir denke so, ja, ich mache jetzt irgendwie Kunst, das ist halt eher was Neues, aber ich habe schon sehr, sehr lange geschrieben, also bis zu irgendwie mit 10 oder 11, wo ich erste Stories irgendwie über Detektivgeschichten und so geschrieben habe, wie irgendwie so anfängt halt.
Auch für dich, also einfach
für mich komplett
krass.
So. Und irgendwann dann, während des Abiturs, habe ich dann halt auch einen Roman geschrieben.
Echt?
Ich habe einen Roman geschrieben und fand ihn dann im Endeffekt, weil ich habe halt, während ich geschrieben habe, mich so sehr weiterentwickelt, dass ich immer mit dem Part, den ich, der quasi am ältesten war, den ich am wenigsten recent überarbeitet habe, unzufrieden war, sodass ich halt 2 Jahre lang, nachdem ich den geschrieben hatte, den immer und immer wieder überarbeitet habe, bis ich halt irgendwann so dachte, so, ey, scheiß drauf, so, der kommt in die Schublade, wird nie wieder angefasst und ich mache irgendwas Neues.
Krass!
Aber ja, so, also es ist schon so ein Ding, was mich sehr länger, sehr, sehr länger begleitet. Das ist kein gutes Deutsch.
Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, ich finde, das ist voll, das habe ich irgendwo mal gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Es geht aber in die Richtung von, ein Künstler weiß, wann er aufzuhören hat. Dieses so, ich habe nämlich zum Beispiel jetzt durch diese ganze Corona-Zeit das erste Mal gemalt. Das erste Mal seit der Schule Pinsel und Farbe in die Hand genommen und eine Leinwand angemalt. Und die ganze Zeit habe ich mit mir gekämpft, so dieses, Alter, was machst du hier eigentlich? Du hast keinen Plan, was. Aber es sah irgendwie dann irgendwann gut aus. Es wurde besser und besser. Und ich hatte die ganze Zeit neue Ideen, aber irgendwann bin ich so zurückgegangen und habe mir gesagt, ich bin fertig. Und habe den Pinsel fallen lassen. So, und danach, aber sollst du nicht doch wieder weitermachen? Ich glaube, das ist auch so fertig zu sein. Weil so wie du es gerade, du hast irgendwann aufgehört, aber das irgendwann, wenn man die ganze Zeit weitermacht, und du kannst ja immer besser machen. Du kannst ja immer an irgendeiner Stelle nochmal schrauben, ausbessern, neues Wort finden, so. Aber ich glaube, das kann auch sein, dass man dadurch richtig verrückt wird. Du hast aufgehört so, aber du kannst dich dadurch so kaputt machen, Mann.
Es ist halt auch einfach ein trauriger Prozess, weil wenn du halt 2 Jahre lang an einem Roman schreibst oder halt sehr lange an einem Bild malst, dann verliebst du dich ja da rein in deine eigene Arbeit und dann ist es sehr, sehr schwer loszulassen. Klar, so. Ich glaube, das kommt eher dann tatsächlich aus so einer, weil es nicht anders geht, Situation heraus. Also ich habe den Roman nicht weggelegt, weil ich mir dachte, die Story und sowas ist halt alles Müll. So, die ist halt, bis heute denke ich, dass es spannende Charaktere sind und eine spannende Geschichte ist. So, ist halt nur nicht gut genug umgesetzt. Und dieses Maß oder diese riesige Menge an Arbeit und Herzblut und so weiter, immer und immer wieder reinzustecken, das ist halt irgendwie an einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr machbar. Das geht halt einfach nicht mehr. Und dann ist es vielleicht sogar fast eine Vernunftsentscheidung, das irgendwie wegzulegen, den Pinsel in dem Sinne.
Ich finde, das ist auch so ein abgefuckter Punkt, wie einfach die eigene Arbeit selbstzerstörerisch irgendwann werden kann. Also, dass man wirklich durch etwas, wo ja nicht mal irgendein Mensch hinter dir steht und sagt, so, du musst das jetzt machen. Das ist ja einfach nur deine Arbeit, so, du machst es.
Ein krasser Autor, ich bin mir relativ sicher, dass es Max Frisch war. Deutschsprachiger Autor, der hat relativ gegen Ende seines Wirkens einen 1000-Seiten-Roman geschrieben über, ich glaube, 2 oder 3 Jahre hinweg und hat schlussendlich alles verbrannt, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon berühmt war und veröffentlicht war und so weiter. Hat er einfach alles verbrannt, weil er meinte so, es ist einfach nicht gut genug geworden und er will nicht, dass Leute das lesen. Und das ist schon ein krasser Schritt zu seinen eigenen Arbeiten, sein eigenes Werk irgendwie zu zerstören, gewissermaßen, weil man halt auch selber nicht damit glücklich war am Ende. So. Und ich glaube aber auch, dass jeder, der kreativ ist, an diesem Punkt irgendwann mal ist, dass man halt einfach irgendwas nicht gelten lassen kann oder irgendwas nicht gut genug ist.
Safe, da sehe ich auf jeden Fall so, aber ich finde auch, dass man viel zu unfair zu sich selber ist. Ich habe das zum Beispiel so oft mit diesen Podcast-Folgen hier, dass ich hier was einspreche oder eine Folge mit einem Gast entsteht und in dem Moment ist es magisch so und es ist geil und es ist perfekt so, wie es ist und dann habe ich Zeit, darüber nachzudenken und dann kommt auf einmal dieser kleine Teufel, der sagt so, aber ist es gut genug? Reicht das?
Ist das nicht total der hohle Scheiß, den der Gast da gelabert
hat? Wirklich, meine Mom, Alter, die musste es so oft schon aushalten, so wo ich noch zu Hause gelebt habe. Ich habe so oft wirklich, stand ich vor dir und meinte, du, ist es nicht alles totaler Scheiß, den ich hier eigentlich produziere? Glaubst du, dass es gut genug ist? So, das hören zwar Leute so, aber glaubst du, das werden irgendwann, also so, meine Mom hat da, glaube ich, am meisten von abbekommen, so einfach diese kranken Selbstzweifel. Und ich finde, man ist, es ist super wichtig, dass es da ist. Weil wenn das nicht da wäre, wird man, glaube ich, einfach irgendeinen Scheiß veröffentlichen und sich überhaupt keine Gedanken machen. Aber ich glaube, irgendwann wird es ungesund. Und dann macht man sich einfach selber nur kaputt.
Ja, ich glaube, dass, ja, voll, also dieser Selbstzweifel, die können einem schon ziemlich viel nehmen. So, da gibt es auch viele Beispiele, was sehr talentierte Leute angeht, die ja so ein Stück weit daran irgendwie auch zugrunde gehen, stückchenweise, oder halt nicht damit klarkommen und dann irgendwie ausweichen. Ich glaube tatsächlich, dass es hilft, an einem gewissen Punkt Sachen zu veröffentlichen oder halt zu vernichten. Einfach aus dem Grund, weil dann hast du halt keine Wahl mehr. Ja, so, dann kannst du es halt auch abhaken. So.
Es ist halt wirklich so, sobald irgendwas online ist oder es halt auf der anderen Seite zerstört ist und einfach nicht mehr einsehbar, ist raus. So, dann ist eh zu spät. So, wenn es einmal im Internet ist, halt, dann ist es sowieso.
Ja.
Oh man, ey, was mich auch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Du bist ja jetzt zum Beispiel auch jemand, der vielleicht für sein Alter ein bisschen untypisch ist mit dem, was er tut. Gedichte und Schreiben ist jetzt vielleicht nicht das, wo du den typischen Anfang 20-Jährigen mit beschreiben würdest. Gerade Gedichte. Und ich finde, als Anton mir das erzählt hat, so dass du dich damit auseinandersetzt und er mir auch Gedichte von dir gezeigt hat, fand ich allein diese Thematik so krass interessant, weil warum Gedichte? Um es vielleicht dazu zu sagen, ich denke mal, da können sich viele Leute vielleicht mit identifizieren. Seit meinem Gymnasiumbesuch und meinem Deutsch-LK sind wirklich Gedichte so das Letzte, was ich in meinem Leben haben will. So, die wurden da kaputt gemacht. Diese ganzen Metaphern, Anaphern, Reimketten und so. Niemals würde ich mich freiwillig damit auseinandersetzen. Wieso? Aber du bist gerade dabei, das wieder schmackhaft für mich zu machen. So. Wieso catcht dich das so?
Also das mit dem ganzen Zeug, was man in der Schule lernt, das ist im Endeffekt auch irgendwie Bullshit. Also ich kann damit selber nicht so viel anfangen. Ich würde nie irgendwie auf die Idee kommen, Gedichte zu analysieren. Für mich ist das eine Ausdrucksform wie eben ein Roman oder, das finde ich, ist eigentlich der beste Vergleich, ein Song, ein Lied, Lyrics auch sein können. Und stimmt. Lyrics sind für mich im Endeffekt auch nur ein Gedicht mit Musik, wenn man stupider eigentlich sich überlegt. Und das finde ich halt so krass, dass halt Musik eigentlich das meistgenutzte Medium heutzutage ist, so viel Musik eben auch über tiefere Themen spricht, wie wir vorhin erwähnt haben, Mac Miller so. Und dass, wenn das jetzt ohne die Musik nur aufgeschrieben wird, irgendwie gar kein Medium mehr findet oder kein Publikum mehr findet. Also nur weil du jetzt quasi vielleicht nicht irgendwie die beste Engelsstimme oder die coolsten Rap-Eigenschaften hab und kein Beat drunter lege, so, warum da weniger drinstecken soll, so, sind ja genauso die gleichen Gedanken, die mich dazu bringen, das aufzuschreiben, wie vielleicht ein Musiker. Und ja, ich kann mit diesem ganzen handwerklichen Anteil, also quasi, ja, sind das jetzt Metaphern, sind das jetzt Reime, sind das, was weiß ich, für Gebilde, auch nicht super viel anfangen. Ich schreibe das halt eher aus dem Anspruch heraus, irgendwie eine Emotion aufs Blatt zu verbannen oder, ja, wie gesagt, mich mitzuteilen, sodass es bei anderen Leuten ankommt. Und Gedichte sind, finde ich, eigentlich eine total geniale Variante, das zu tun, weil du kannst halt eben auch auf Satzbau und auf die ganzen Sachen, die halt Leser gewöhnt sind, so, es gibt einen Anfangsteil, dann kommt irgendeine Figur und der passiert irgendwas, dann entwickelt sich das, kommt zum Höhepunkt und irgendwann ist der Schluss, der das dann alles abschließt. Das sind wir so gewöhnt, das ist Film, Fernsehen, Bücher, überall kommt das so vor. Das braucht man bei Gedichten nicht. Das kann man weglassen. Man kann halt einfach wirklich sich auf eine Emotion, auf eine Geschichte, auf ein Event, auf einen Gedanken fokussieren und das einfach so aufs Blatt bringen, wie man es eigentlich auch selber gespürt hat. So.
Also würdest du sagen, dass es eine unglaublich reine Ausdrucksform ist?
Ja, voll. Das ist sehr puristisch. Also wenn ich jetzt denke so, fuck man, ich bin, um mich kurz auf mein Gedicht von vorhin zu beziehen, ich bin hier am Alex und ich habe das Gefühl, es gibt mehr fette Ärsche als irgendwie irgendein Grund dafür, dass die Leute hier sind. So, es gibt mehr sinnlosen Besuff als Spaß tatsächlich oder ehrliche Freude, so, dann kann ich natürlich eine lange Story darüber schreiben, aber ich kann es halt auch einfach genauso benennen und dafür eignet sich ein Gedicht, finde ich, sehr, sehr gut.
Das finde ich, man kann wirklich genau das schreiben, was man denkt.
Ja, voll. So, und deswegen, also ich habe auch schon bei manchen Gedichten, die ich geschrieben habe oder Lyrik, die ich geschrieben habe, das Gefühl gehabt, dass ich so in so einem, wie so ein Freestyle bin, also dass ich halt, um jetzt nochmal die Rap-Analogie aufzugreifen, so, dass ich einfach nur genau das schreibe, was mir immer gerade als letztes jetzt in den Kopf kommt und das halt irgendwie untereinander in eine Form gieße, die zufällig dann eben auch noch gut klingt.
Ja. Ich finde das halt so schade, weil das ganze Ding war komplett von meinem Schreibtisch quasi verschwunden seit der Schule so. Und du bist der erste Mensch, der das gerade mal wieder so ein bisschen in mein Leben bringt. Deshalb finde ich diese Folge auch so voll wichtig irgendwie so. Auch einfach, weil ich glaube, dass bei vielen Menschen so ist, dass da in Bezug auf Lesen, aber auch Mathematik, ich finde, ja, die Aussage ist vielleicht doof, aber ich stehe zu 100% dazu, dass Schule viele Sachen kaputt gemacht hat. So. Einfach weil es dieses Drill und dieses, du musst es jetzt lernen, und dass diese Schönheit von vielen Sachen einfach so darunter gelitten hat.
Ja, ich glaube, man kann Leute nicht dazu zwingen, irgendwas Gutes zu lesen. So, ich zum Beispiel finde es total geil, bestimmte Klassiker zu lesen, also Bücher im Endeffekt, die den Test der Zeit überstanden haben, die vor 100 Jahren genauso aktuell eigentlich waren wie heute. So, aber wenn du dann in der Schule sitzt und du musst das lesen, dann kannst du damit halt auch nicht anfangen, als wenn du nicht so viel damit anfangen, wie wenn du dich dafür entscheidest,
ja,
weil du quasi Bock drauf hast. So. Und ich glaube, da kommt man nur hin, wenn man das einfach wieder mehr macht. Also mein bester Rat eigentlich ist, geht raus und lest ein Buch oder geht raus und lest mal wieder ein Gedicht und sucht nach irgendwas, was euch anspricht. So. Es kann halt so unterschiedlich sein, es kann irgendwie ein Bukowski sein, der dann einfach dir quasi seine Wahrheit, seine Ideen mit dem Stiefel ins Gesicht brettert. Oder es kann halt auch irgendwie ein Kästner sein oder ein Siburka, der mit sehr, sehr viel Feinheit rangeht und der ja in Natur Beschreibungen ausdrückt, wie es ihm eigentlich gerade geht. So. Und ich finde gerade, dass es eben, dadurch, dass es so Unterschiedliches gibt, kann eigentlich auch jeder eigentlich was mit Poesie anfangen. Man müsste halt nur damit anfangen.
Good point, ja. Das kam mir gerade noch so, wie ist denn das, wenn du Leute triffst und dich vorstellst und sagst, was dich so fasziniert und was du so machst, wie reagieren Leute darauf?
Ich muss gerade lachen, weil das erinnert mich an so einen Moment, den ich kurz nach meiner Abi-Zeit hatte. Da war ich im Soda, dem Club in der Kulturbrauerei in Berlin.
Yeah.
So ein bisschen Prollo da alles. Und da bin ich dann in so einer Gruppe Mädels ins Gespräch gekommen. Die haben mich dann eben auch gefragt, so, ja, was machst du denn? Und dann meinte ich so, ja, ich will Autor werden oder schreiben. Und dann meinten die so, hä, wie jetzt? Was denn mit Ausbildung, Alter? Und ich so, ja, also, was ich damit meine ist, ich glaube, dass es nicht so das Typische ist, was man irgendwie macht und viele da vielleicht keinen Bezug zu haben. Ich rede eigentlich auch nicht so viel darüber, dass ich schreibe, sondern ich studiere ja Journalismus und wie auch immer. Aber es ist für mich eher untypisch, dass ich dann über das Schreiben rede. Bei manchen Menschen, echt? Mit denen ich lange im Gespräch bin, da merke ich so, die interessieren sich dafür. So. Die haben irgendwie einen Bezug dazu, die haben einen Bezug zur Kunst. Und dann fange ich eher davon an zu reden. Aber mit vielen Leuten habe ich das Gefühl, so, es bringt eh nichts so.
Warum ist es so, dass wenn Leute, die nicht genau das machen, was alle anderen vielleicht machen, weißt du, es ist ja so Standard zu studieren und den Studiengang zu haben und dann hast du hin und mal wieder so Leute sagen, ja, das ist nicht so das, was ich so machen möchte, ich probiere das gerade aus. Und anstatt dass Leute sagen so, boah, geil, ich kenne niemanden, der das macht und du probierst es aus, ich wünsche dir das beste Glück und den meisten Erfolg, den du kriegen kannst. Es ist immer so, hey, aber warum machst du denn das? Es ist immer dieses negativ behaftete sofort, finde ich.
Ja, voll, aber ich glaube irgendwie, tendenziell ist das bei irgendwie vielen Sachen so. Leute sind irgendwie ganz schnell dabei, ja, erstmal abzuraten und irgendwie ist es so ein Trend, so, naja, das BWL-Studium als Klischee so nach dem Abi zu machen, weil damit wirst du ja Geld verdienen und so. Ich habe halt oft das Gefühl, dass es so ein Gesellschaftsding ist, was halt einfach davon kommt, dass so Geld so einen extrem hohen Stellenwert hat. So, weißt du, weil niemand kauft Gedichte, niemand kauft Poesie. So, ja. Weißt du, im Endeffekt, wenn du sagst, ich will jetzt Gedichte schreiben und ich will das mein Leben lang machen, dann sagst du gleichzeitig, ohne es zu wissen, ich will mein Leben lang ein armer Schlucker bleiben, der Sterni trinkt. So, weißt
ja,
du?
Das stimmt und halt auch.
Damit
ja,
musst du dich dann halt auch abfinden. Ja, so. Klar. Aber der irgendwie gepredigte Traum, so, du weißt schon, eigenes schönes Haus, eine Frau und Kinder und dann irgendwie zwei Autos und das eine ist ein Kombi und das andere irgendwie ein bisschen was Schickeres und dann lebt ihr da und geht auf Cocktailpartys, keine Ahnung, so dieses gepredigte, das Leben, was man irgendwie auch aus dem Fernsehen kennt, so jedes Sitcom hat irgendwie das, dass die alle so ein Leben führen in der Richtung, so. Was halt so Mainstream geworden ist, dass es irgendwie auch anders geht, ist halt, glaube ich, so ein Ding, was viele Leute komisch finden, weil wir eben davon so geprägt sind.
Ich finde es auf der anderen Seite, ich finde es immer so schön, wenn es halt wirklich Leute gibt, die das Gefühl haben, so, guck mal, da ist irgendwas, was mich interessiert, was mir was gibt, so, und die einfach dranbleiben. Weil ich finde, aufgeben ist so, das ist so leicht. Also es ist so leicht zu sagen, ja, nee, ich glaube, bei mir reicht's nicht. Ich glaube, ich bin nicht gut genug so. Aber was ist denn, wenn du einen Tag länger dranbleibst und es dann vielleicht doch gut genug ist? So?
Ich sehe es genau andersrum. Ich denke, man sollte nicht aufgeben, wenn man nicht aufgeben kann. Wenn man das Gefühl hat, wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir immer was. So. Weil ich habe auch zum Beispiel längere Zeit dann irgendwie viel gearbeitet, einfach um Geld zu verdienen. Oder irgendwie versucht, ganz andere Dinge zu machen und irgendwie hat es mich dann immer zum Schreiben zurückgezogen. So, ich kam davon irgendwie nicht weg. Und ich glaube, dass es eher so rum ist, dass man nicht irgendwie sich dazu bringen sollte, es immer weiter zu versuchen, sondern man sollte es auf jeden Fall machen, wenn man gar nicht anders kann.
Ja.
So, weil alles andere sich irgendwie scheiße anfühlt. So. Oh nein, jetzt habe ich ein Schimpfwort verwendet.
Ist okay, wir sind die über 18.
Ach wirklich, okay, perfekt.
Oh man. Nee, ich finde das voll wichtig, da auch drüber zu reden. Und ich finde das so interessant, Alter, weil ich finde es so krass, weil es gibt ja so viele Gesellschaftsideale und so viele Sachen, wo man weiß, so leben manche Menschen ihr Leben. Und wenn man dann mal wieder so einen Ausbrecher hat, ich finde das immer so, boah, geil, Alter, erzähl mir, wie sieht denn Alltag so aus, was geht ab? Weil ich finde, das macht doch so einen Menschen auch irgendwie besonders. So die 15. BWL-Studium-Geschichte, die, ja, das ist okay, höre ich mir an, aber gibt mir jetzt nicht so viel. Und wenn dann da auf einmal so ein Vollidiot sitzt, der denkt so, ey, ich kann mit meinen Buchstaben die Welt verändern, so dann, oh, mir gibt es voll viel.
Ich finde das auch geil.
Hast du Bock, deine zweite Story noch vorzulesen?
Ja, gerne.
Eigentlich müssen wir kurz noch erklären, wie dieses Stück Papier gerade aussieht. Das fehlt ja immer so im Podcast, weil man das ja nicht sehen kann. Das ist auf jeden Fall ein absolut, so stelle ich mir irgendwie so ein Stück Papier vor, was du findest, was 100 Jahre in irgendwie einem Schrank lag. Also so sieht ungefähr das aus, was du jetzt hier vorliest.
Ja, es ist halt ein bisschen im Arsch.
Aber das hat gelebt, das Stück Papier. Das hat anscheinend viel erlebt.
Es lag eine Weile auf dem Schreibtisch, das gebe ich zu. Genau, also die Story, um ganz kurz was vorherzusagen dazu, ist eigentlich gar nichts Besonderes. Das ist eine Story, die hätte jeder da draußen eigentlich schreiben können, auf die oder eine ähnliche Weise. Und gerade deswegen würde ich sie gerne vorlesen, weil sie so schön bescheiden ist. Amalgam. Zu der Zeit, als ich noch in der Lüchner Straße wohnte, erlebte ich den Aufstieg und Fall einer Bar namens Amalgam. Ein ehemaliger Zahnarzt hatte diese Bar gegründet, ein paar Leute eingestellt und war danach nur noch selten dort anzutreffen. Wirklich voll war es dort in den 12 Jahren, die ich die Bar kannte, nie. Nur zur Weltmeisterschaft 2006, dem Sommermärchen, wie es alle später nannten, als es sonst überall schon voll war, quetschten sich Reihe um Reihe der Fußballfans in das düstere, längliche Zimmer hinten, an dessen Wand ein Projektor die Übertragung strahlte. Es war auch nichts Besonderes an der Bar. Draußen hing ein rotes, mit grau-weißen Lettern bedrucktes Plakat, auf dem vertikal der Name stand und daneben noch Bar, Café, Kneipe. Die verwendete Schrift sang ein Lied von den 90er Jahren auf Mallorca, nicht, dass ich die miterlebt hätte, das fiel mir nur so dazu ein. Die Bar war leicht schräg unten, wenn man von unserem französischen Balkon herunterblickte, also quasi im Nachbarhaus. Aber im Sommer reichten Tische und Stühle unten fast bis zu uns heran. Irgendwann einmal, das musste schon so 2012 gewesen sein, weckte mich ein Tumult unten auf der Straße. Als ich von unserem Balkon herunterblickte, war die Situation schnell klar. In der lauen Sommernacht saßen noch einige Gäste draußen und waren wohl in ein Gespräch vertieft gewesen, als ein betrunkener und lauthals schreiender Kerl zu ihnen getreten war. Allein von seinen wilden Gestikulieren schien eine Bedrohung auszugehen. In diesem Moment öffnete sich im Nachbarhaus auf meiner Höhe ein Fenster und eine alte Ostfrau, sicher eine der letzten, die hier noch übrig geblieben war, die Gentrifizierung schritt damals mit großen Schritten voran, goss mit großem Schwung einen Eimer Wasser herunter, der sich über die gelben Markisen der Amalgam seinen Weg bahnte und in den Nacken des Unruhestifters ergoss. So ernüchtert wurde er sich des übermächtigen Feindes bewusst, ich hätte mich mit der Dame auch nicht angelegt, und zog von dann. Nur eine letzte Begebenheit rund um die Amalgam-Bar scheint mir erzählenswert. Als sich das drohende Ende schon stark abzeichnete, wohl 2017 oder 18, die schönen Kellnerinnen hatten bereits gekündigt und die gelbe Markise war demontiert, ging ich ein letztes Mal an ihr vorbei und wusste, das ist Amalgam. Ich war nicht besonders traurig. Das Verschwinden einer Kultkneipe wie der Oderkahn in der Oderberger Straße fand ich bedeutend schlimmer und ohnehin ist es bei den ständigen Veränderungen in dieser Stadt schwer, noch mit der Wimper zu zucken. Aber dann, in einem letzten wehmütigen Moment, entschied ich mich doch, nicht ganz zu vergessen. Ohne groß weiter darüber nachzudenken, nahm ich das bereits am Boden liegende Schild mit der 90er-Jahre-Schrift an mich und setzte den Weg in meine Wohnung fort. Ich habe das Schild nie wirklich gemocht, aber es hängt immer noch an meiner Wand. Bar, Café, Kneipe, Amalgam. Ein kleines Stück Vergangenheit. Ich frage mich, ob der Zahnarzt noch lebt. Vielleicht erinnert sich sonst niemand mehr an Amalgam. Aber das ist okay. So geht es uns auch irgendwann mal.
Krass, Alter, cool. Was ich da, du hast eben, wahrscheinlich ist es halt auch so ein Ding, dass man seine Sachen erstmal irgendwie ein bisschen runterreden muss, bevor man sie vorliest oder drüber spricht. Aber ich finde es so magisch, Mann, wie du gerade einfach, was waren das, 4 Minuten, 5 Minuten vielleicht, du mich aus der Welt, wo wir gerade sitzen, in deine Welt reingezogen hast. Also ich habe diesen Kram gerade so gesehen, weißt du? Und ich finde, allein dafür ist Schrift so und Geschichten und ich finde es geil.
Eigentlich habe ich auch genau deswegen diese Story gewählt, weil die sagt halt eigentlich nicht viel so. Das ist halt einfach nur eine ganz kurze Historie von irgendeinem Charakter, der so eine Bar bei sich hatte. Und irgendwie kurz erzählt, wie er diese Bar erlebt hat. Ich meine, das hat jeder von uns, so eine kurze Erinnerung zu irgendwas.
Ja.
Aber dadurch, dass ich die halt auf eine bestimmte Weise dann erzähle oder eben das niederschreibe, bleibt ja auch ein Stück von dieser tatsächlich existierenden Bar irgendwie. Und was die Geschichte eben auch sagt, ich predige das jetzt nochmal kurz hier, mit dem Ende, dass es eben uns allen irgendwann im Endeffekt so geht, dass wir irgendwann vergessen werden und dass es vielleicht auch okay ist.
Also es ist halt wirklich krass, dass wir jetzt so einen runden Kreis geschaffen
perfekt,
haben.
Perfekt, oder? Das ist richtig praktisch. Richtig gut gelaufen.
Nee, so haben wir ja wirklich die Folge begonnen und so ja. kann sie auch zu Ende gehen. Ich finde, jetzt vielleicht für dich einfach nochmal, mach du einfach nochmal ein bisschen Werbung für dich. Also so, oder was heißt Werbung? Werbung ist so ein scheiß Wort, aber falls man jetzt Bock hat, noch ein bisschen von dir zu lesen oder einfach so ein bisschen von dir zu erfahren, wie ist das am besten möglich?
Voll die gute Frage. Also tendenziell könnt ihr mir einen Gefallen tun, der wäre riesig. Lest einfach irgendein Buch mal wieder. Einfach mal wieder was lesen. Es muss nicht von mir sein, das muss nicht mal gut sein. Lest einfach wieder. Und wenn ihr tatsächlich fandet, dass es irgendwie Spaß gemacht hat, mir zuzuhören, dann könnt ihr euch auch gerne auf meiner Webseite die eine Story namens Löwen reinziehen, die ich dort veröffentlicht habe, weil ich glaube,
die macht auch ganz gut Spaß. Das ist die, die du auch dabei hast, ne?
Genau, ja. Die habe ich auch dabei. Aber die wäre jetzt mit, glaube ich, so 35 Minuten hätte das vielleicht gedauert, ein bisschen lang geworden. Aber ja, könnt ihr euch gerne reinziehen,
wenn ihr Bock habt. Ist auf jeden Fall auch verlinkt, kommt in die Shownotes rein. Ich finde es toll, dass du das machst und dazu stehst und deshalb hast du diese Plattform hier mehr als verdient.
Vielen Dank.
Und ich finde es geil, dass wir es gemacht haben, Alter. Mehr kann ich an der Stelle gar nicht sagen. War entspannt.
Jetzt noch ein Bierchen, oder?
Jetzt noch ein Bierchen. Ja, wir haben jetzt genug gearbeitet, ne?
Perfekt.
Geil, Alter, ich danke dir, Mann.
Sehr, sehr gerne. Alright, bye.
So, da sind wir am Ende einer weiteren Podcast-Folge angekommen. Es freut mich total, dass du dran geblieben bist und ja, uns beiden deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich hoffe, dass es sich gelohnt hat und du was mitnehmen konntest. Auch wenn gerade irgendwie noch nicht alles ganz normal ist und es da draußen noch ziemlich chaotisch ist. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, diesem ganzen Chaos da draußen nicht zu viel Raum zu geben und sich ja mit Dingen auseinanderzusetzen, die einen inspirieren und weiterbringen. Und genau dafür möchte ich diesen Podcast hier nutzen. Also hoffe ich jetzt mal, dass wir einfach komplett normal weitermachen können und es die nächsten Wochen Content gibt. Also ich freue mich, wenn du nächste Woche Mittwoch hier wieder einschaltest. Sonst wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag und ja, vielleicht nimmst du ja mal wieder ein Buch in die Hand. Beste Grüße von mir, fühl dich gedrückt und bis nächste Woche. Peace out!